Good morning. Wer gelesen hat, das Thema der Ursprung des Menschen und sein ursprünglicher Charakter. Ziemlich umfassend. Es sind einfach ein paar Sachen rausgegriffen, die mit uns aber was zu tun haben. Die Erde ist ein Müllplanet und keiner weiß, wie es weitergeht. Und schon dem Säugling steckt das Gift im Blut. Es sterben Meere und das Land, zu leben schuf sie Gottes Hand. Am Anfang war es gut. Das sind ein paar Zeilen aus einem bekannten Lied von einem evangelischen Pfarrer, Clemens Bittlinger. Und für mich ist es ja wirklich das, was ich in dieser Welt so sehen kann. Es ist alles kaputt. Die Welt ist kaputt und der Mensch ist auch kaputt. Wir sind ziemlich weit weg vom Idealfall. Wenn wir den Kalender zu Rate ziehen, wenn wir den jüdischen Kalender nehmen, bestätigt er uns das. Wir sind nicht nur weit weg, wir sind sogar sehr weit weg. Wenn man in Israel die Zeitung aufschlägt, habe jetzt erst mit Günther geredet, verblüffend, es steht nicht 2021 da, sondern es steht 5781 dort nach Adam. Die rechnen ab dem sechsten Tag, geht da die Zeitrechnung los. Fast 6000 Jahre. Da war der Mensch perfekt. Da war die Schöpfung gut, alles war sehr gut. Wenn die sich jetzt verrechnet haben, die Juden, und vielleicht jemand anderer recht hat, hätte ich noch einen. Das war Erzbischof von Irland, James Usher, schon ein paar Jahrhunderte her. Der hat die Stammbäume der Bibel genommen, gerechnet, wann jeder wie alt war, wie lang das ergibt, und noch geguckt, wo das in der Zeit hineinpasst. Und der kam darauf, dass die Welt am 23. Oktober 4004 vor Christus erschaffen wurde. Ob so genau zu berechnen ist, sei dahingestellt. Aber im Groben sind wir schon mal mindestens 6000 Jahre weit von der Schöpfung entfernt. Und wir wissen, dass der Sündenfall dazwischen lag. Das trennt uns von Welten, von diesem Ideal. Nicht nur die Zeit. Wir stehen jetzt heute da und wir müssen wirklich bekennen, wir haben die Welt gegen die Wand gefahren. Überall haben wir Probleme. Jede Lösung, die wir gefunden haben, hat irgendeinen Rattenschwanz nach sich gezogen. Es geht nicht mehr. Jede Tierart, vielleicht außer der Hauskatze mal ausgenommen, die würde uns bescheinigen, dass wir vielmehr die Geißel der Schöpfung sind als ihre Krone. Und Millionen Menschen würden auch unterschreiben, dass die Tiere oft weniger grausam sind als wir Menschen. Und jetzt wollen wir über den Ursprung des Menschen und seinen ursprünglichen Charakter reden. Das macht vielleicht jetzt auf den ersten Blick gar nicht so viel Sinn, weil die Lage ist ernst, wir haben viele Probleme und das ist schon sehr lange her. Aber auf den zweiten Blick macht fast nichts mehr Sinn. Wir haben da nämlich viel verloren, was wir uns gerne wieder zurückholen wollen. Und manches davon können wir auch heute noch wieder haben. Weil das sind Dinge, die haben wir vor dem Sündenfall bekommen in einer guten Schöpfung und die sind uns bis heute geblieben. Die hat Gott uns geschenkt, die sind nicht weg, die gibt es immer noch. Und da wollen wir ein paar Blicke drauf werfen. Und da haben wir erstens erfüllende Perspektiven. Die hat Gott uns geschenkt. Erfüllende Perspektiven. 1. Mose, ganz am Anfang, 1. Kapitel, wenn ihr aufschlagt. Erster Mose 1, Vers 26, ganz am Anfang der Bibel, als alles geschaffen wird und dann am sechsten Tag der Schöpfung. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Gott möchte den Menschen machen. Und dann lesen wir später in Kapitel 2, Vers 6, ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Der Mensch ist also aus Erde gemacht. Da kommen wir her. Aus Staub vom Erdboden. Wir sind quasi ein Erdling, ein irdenes Wesen. Daher kommt das Wort Irden. Nicht überirdisch, nicht unterirdisch, sondern irdisch. Der Mensch ist das Erdwesen schlechthin. Mehr Verbundenheit mit Mutter Erde gibt es eigentlich gar nicht. Wir sind aus Erde gemacht. Auch das Wort, das hier steht, in der Elberfelder steht es in der Fußnote, Adam heißt Erde oder Adama ist der Erdboden und wenn der Mensch Adam genannt wird, dann heißt es, der ist von der Erde. So tief ist der Mensch damit verbunden, mit diesem Planeten, mit der ganzen Materie, könnte man sagen. Wir sind das Erdwesen schlechthin. Jetzt sagen wir, wo liegt denn da die erfüllende Perspektive? Das hört sich etwas trocken an. Bisher war ja immer klar, wohin der Mensch gehört. Aber wenn du heute guckst, es gibt große Völker, das Geld, was sie dringend bräuchten, um sich selber zu ernähren und anderen zu helfen, das schießen die in den Weltraum. Die haben den Kontakt zur Erde irgendwo schon verloren. Die denken, der Mensch braucht neue Lebensräume, neue Ressourcen und wir gehen in den Weltraum. Die Hoffnung, alles geht nach oben. Wer schießt das erste Foto vom Mars? Wer findet irgendwas, was uns Hoffnung bringt? Aber wir sind Adam, wir sind der Mensch. Wir gehören zur Erde, da ist unsere Bestimmung. Wir sind Staub und wir werden wieder zu Staub. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Und dann wirft man Erde ins Grab. So bekennen wir das immer. Aber schon vor der Raumfahrt war es eigentlich nicht so anders, oder? Wir haben schon versucht als Menschen, dass wir irgendwie unter Wasser alles erforschen oder in der Luft fliegen lernen. Viele sind abgestürzt, irgendwann haben es die Menschen geschafft. Aber die Kosten nehmen immer irgendwie zu, wenn wir in einen Lebensraum vordringen, der nichts mit uns zu tun hat. Und genauso die Gefahren. Ich habe jetzt erfahren, da ist einer nach Tschernobyl geflogen. Man hat mal Angst, die Strahlung. Die Strahlung an einem Tag in Tschernobyl ist nicht so hoch, wie wenn du 2 Stunden dahin fliegst, weil wir nicht für die Luft gemacht sind. Du kriegst in der Luft so viel Strahlung ab, das glaubst du gar nicht. Deswegen haben Piloten auch alle 2 Wochen schon wieder frei und machen erstmal 2 Wochen frei, weil die Strahlung gar nicht aushalten würden als Mensch. Also 10 Kilometer in der Luft oben halten wir es schon nicht mehr aus zu leben als Menschen. Aber Gott hat es perfekt gemacht. Ich muss es nachschlagen, weil ich das so spannend finde. Also der perfekte Planet für uns Menschen. Es ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Es ist die Feuchtigkeit passt. Und warum ist es so? Weil wir genau 149,6 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt sind. Näher dran ist zu heiß, zu weit weg ist zu kalt. Und damit es uns nicht zu heiß wird und den anderen nicht zu kalt, dreht sich die Erde immer um sich selbst. Und das mit einer Geschwindigkeit, wir kriegen es gar nicht mit, von 464 Metern pro Sekunde. Während wir um uns selber kreisen, als Erde jetzt, schießen wir mit einer Geschwindigkeit um die Sonne, genau auf einer elliptischen Bahn, dass das immer passt, von 107.000 km/h. Das kriegen wir auch nicht mit. 107.000 km/h. So schießen wir durchs All. Und damit das Ganze auch wirklich funktioniert, dass die Jahreszeiten gibt und alles, dreht die Erde nicht dabei noch so um sich selbst, sondern da ist eine Schrägachse drin von genau 23,43649 Grad. Und es ist so schräg und wir drehen es quasi noch so schräg. Wir drehen nicht gerade als Erde. Das auch noch. Dann hat Gott eine Atmosphäre eingerichtet, die manche Strahlen abhält, die uns töten würden und andere Strahlen durchlässt. Und wenn die zurück wollen, sogar wieder auffällt, dass die Wärme hier bleibt und nicht wieder ins Weltraum verpufft. Also ich finde das genial. Also was Gott sich einfallen hat lassen, wo wir Menschen leben dürfen, das hat Gott genial gemacht. Und hier sind wir zu Hause. Das ist unsere Erde. Ja, leider geht es uns dann doch manchmal so auch im eigenen Leben. Es ist wie bei Major Tom, völlig losgelöst von der Erde. So sind wir Menschen da manchmal. Wenn ich abends heimkomme, den ganzen Tag Desinfektionsmittel, wenn du Verbandswechsel machst, musst du die Blume aus dem Zimmer tragen, weil aus der Erde könnten ja Bakterien in die Wunden fliegen. Nach so einem klinischen Alltag, ich gehe voll Freude in meinen Garten und tu die Hände durch die Kräuter streichen und riech dran, fasse ein bisschen was an, dann bin ich wieder ein bisschen dreckig geworden. Das tut mir einfach gut, das merke ich. Und Hänschen ist auch schon so, der geht auch schon zu den Kräutertöpfen und macht das dann. Probiert es auch. Oder vielleicht kennst du das, du hast x Stunden am PC verbracht und freust dich endlich mal irgendwo in der Natur zu sein, im Wald zu sein, du hast die Vögel wieder. entspannen kann man. Ich glaube, dass vielen Menschen heutzutage so geht. Wir suchen irgendwie in der Natur, was uns fehlt, wenn wir uns zu weit von der Erde entfernen in unserer Arbeit, in unserem Denken. Ich habe einen guten Satz dazu gefunden. Ruhe finden wir im Wald, weil wir sind so gemacht. Aber Frieden nur bei Gott. Das ist nämlich ein Unterschied. Ruhe finden wir im Wald, Frieden nur bei Gott. Aber sicher tut uns die Natur gut. Und vielleicht kennst du es auch, dass so viele Medien den ganzen Tag um dich sind und irgendwann fragst du dich, habe ich heute überhaupt schon mal einen Vogel gehört? Oder das Flussplätschern? Habe ich überhaupt schon die Schöpfung heute bewusst wahrgenommen? Und wenn ich sie wahrnehme, habe ich sie nur durch meine Linse im Handy wahrgenommen, weil ich sie schnell fotografieren musste, oder habe ich sie einfach mal erlebt, wie sie ist, ohne sie festzuhalten? Nicht nur die Psyche bestätigt uns jetzt, dass die Erde uns gut tut, dass wir tief verbunden sind mit dieser Erde, sondern auch der Volksmund sagt es. Ein Pfund Dreck im Jahr hält gesund. Also wir gehören hierher und wir sind hier voll daheim. Die Erde tut uns gut, in vielerlei Hinsicht. Vom Dreck bis zu den Geräuschen, die die Dinge machen, alles beruhigt die Leute. Heute kaufen wir uns CDs mit Wasserplätschern und Delfingeschnatter, um daheim zu entspannen. Wir könnten auch rausgehen. Ja, also eine erfüllende Perspektive. Gott hat uns wirklich das Beste geschenkt, was genau zu uns passt. Und noch eine erfüllende Perspektive. Wir sind nicht nur Erdwesen, sondern wir sind Lebewesen. Das ist mir manchmal nicht so bewusst, aber ich lebe. Ich bin da. Ich bin eine lebende Seele geworden. Das ist doch schön. Wir dürfen leben. Ich habe nachgedacht und ich habe mich gefreut. Ich bin kein Stein. Als Gott alles geschaffen hat, wenn ihr hier schaut, 1 Vers 1, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Dann Vers 3, es werde Licht und es wurde Licht. Dann die Verse 6 bis 10, wo Gott Wasser von Wasser scheidet, Wasser und Land auf der Erde trennt, die Meere und die Kontinente entstehen und formen sich. Das ist alles nicht lebendig. Das ist alles nur Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff. Ich habe mal nachgeguckt, wie viel Prozent der Mensch aus Kohlenstoff und so weiter besteht. Ich meine, die Organe, wenn du handelst, die sind mehr wert. Aber wenn du die einzelnen Atome des Menschen nimmst, bei 70 Kilo gerechnet und den Marktpreis vergleichst, da hat der Mensch so, ohne die Spurenelemente mal gerechnet, über 1.100 Euro wert, wenn du den in Atome zerlegst und verkaufst. Aber der Mensch ist ja noch viel mehr als nur Atome. Ich meine, wir sind mehr. Wenn wir Vers 11 lesen würden, und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen und nach ihrer Art, in denen ihr Samen ist. Jetzt schafft Gott auf einmal Pflanzen. Ja, die sind jetzt auch noch nicht wie wir Menschen. Aber das ist was Lebendiges. Das sind nicht nur Atome und Wasser, was schwimmt, sondern die haben schon, das ist Vegetation, das ist vegetativ. Das heißt, die reagieren auf Reize von außen. Da wachsen die Wurzeln dahin, wo es Wasser ist. Die Blumen richten sich aus, wo die Sonne ist. Wenn eine Verletzung ist, bilden sich Säfte oder tritt Harz aus am Baum, damit das wieder gekittet wird. Wir haben auch ein vegetatives Nervensystem. Wenn wir wo heiß hin auf einer Herdplatte fassen, dann müssen wir nicht nachdenken, das geht automatisch. Aber wir sind noch viel mehr, wir Menschen. 1 Vers 20 zum Beispiel, da hätten wir jetzt, es soll das Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln und Vögel sollen über die Erde fliegen. Das sind auf einmal Lebewesen, die haben Sinnesorgane, die haben ein Gehirn, die verarbeiten Informationen. Aber das ist noch eine Stufe, noch nicht so hoch wie Säugetier. Die haben noch keine Gefühle. Die empfinden zwar Dinge, aber sie haben noch nicht diese ausgeprägte Gefühlsebene dabei. Deswegen sagen Leute, die die Evolution vertreten, natürlich gern, das hat sich so nacheinander entwickelt, weil ja immer was Schönes noch dazukommt, das hat sich entwickelt. Aber das ist einfach getrennt voneinander. Aber wir sind viel mehr als das, dass wir nur Dinge empfinden können und Reize von außen aufnehmen und mit unserem Gehirn verarbeiten. Und deswegen haben wir dann diesen Tag 6 und Vers 24, wo dann heißt, die Erde bringe lebende Wesen hervor. Und da werden diese Tiere geschaffen. Die haben jetzt auf einmal Gefühle. Krokodilstränen sind kein Gefühl, das ist eine Jagdtaktik. Aber diese Tiere haben auch Vorlieben. Sie haben ein Sozialleben. Da gibt es Dinge, wenn man die erforscht, im Ameisenstaat oder im Bienenstaat, die sind gewaltig. Und das gibt es bei uns Menschen auch. Aber wir sind trotzdem mehr als Säugetiere. Aber bevor wir zu diesem, was wir mehr sind, noch kommen, vielleicht spürst du auch manchmal die Freude des Lebens. Einfach der lebendigen Tiere. Auf dieser Ebene. Die Musik der Natur. Wenn die Vögel draußen Gott loben, dass sie einfach da sind, dass sie lebendig sein dürfen. Die Blumen, wenn du die anschaust, wie schön die sind, wenn du mathematisch bist, dass sie sich genau nach der goldenen Kreiszahl die Blätter ausrichten sogar, das sehen wir gar nicht, wenn wir es nicht wissen. Es ist einfach wunderschön. Alles blüht, alles lebt. Die ganze Genialität in dieser Schöpfung, das ist das ganze Lob, besingt die Leistung des Schöpfers, was er uns geschenkt hat, was er an Schönheit geschaffen hat. Und es berührt unser Innerstes dann. Unser Herz. Vielleicht geht das Herz auf, wenn wir bei Föhn hier die Alpen sehen oder am Abend leuchten alle bayerischen Hügel so rot-gold, weil die Sonne untergeht und das Licht sich in der Atmosphäre genau so bricht, dass diese Wellenlänge an Licht entsteht. Vielleicht sitzt du einfach am stillen Fluss oder du hörst deine Kinder juchzen, weil sie sich freuen. Vielleicht trinkst du nur einen Weißwein und es rinnt die Kehle runter. Du riechst das Essen. Es gehört alles zum Leben. Das hat Gott uns alles geschenkt. Das ist wahrscheinlich der Schlüssel der Dankbarkeit, dass man erstmal weiß, ich bin lebendig und ich nehme das alles wahr. Und wir dürfen dieses Leben so genießen. Sogar die Schrift sagt in Psalm 34, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Da geht es auch wieder um die Sinnesorgane. Das kann man schmecken und sehen. Also wenn das nicht eine erfüllende Perspektive ist, die uns geblieben ist von damals. Wir sind nicht nur Erdwesen, wir sind auch Lebewesen. Zwei erfüllende Perspektiven. Die wollen wir zurückgewinnen. Und weil wir ja jetzt gesagt haben, wir sind mehr als Tiere, wir können noch viel mehr. Da wollen wir auf eine neue Ebene gehen und das ist zweitens nämlich gelingende Beziehungen. Darum geht es hier nämlich aus. Ich meine, der Wunsch ist ja nicht neu, dass wir uns wünschen, dass Beziehungen gelingen. Also wenn du in den Bücherladen gehst, die Bücherregale sind voll mit diesem Thema. Auch Film und Fernsehen, das Thema ist allgegenwärtig. Vielleicht gehörst du auch zu diesen Menschen, die immer so 3:10 keine eigenen Erfahrungen mit dem Leben, mit der Erde, mit Tieren oder mit Menschen machen, weil der Sturm der Liebe kommt. Und es ist ja wirklich spannend, wie die Beziehungen funktionieren und was dann funktioniert und was nicht. Das ist ein Thema, was uns fesselt. Die Beziehungsfragen. Aber oft bleiben uns Film und Fernsehen und andere Ratgeberbücher die Antworten schuldig. Und manchmal geben sie uns sogar falsche Antworten. Folgende Bilanz 2020. In Deutschland 373.000 geschlossene Ehen und 149.000 geschiedene Ehen. Das geht schon bald auf die 50% hin. Und wisst ihr, wie lange eine Ehe im Schnitt hält? Ratet's mal.
7 Jahre.
Das ist pessimistisch. Im Schnitt sind es 14,8 Jahre. Wenn die alten Jahrgänge wegsterben, könnte man dann wahrscheinlich dahin kommen. 14,8 Jahre. Das reicht nicht mal für die Glashochzeit. Die ist bei 15. Die Ehen sind zerbrechlicher als Glas. Vielleicht, ich habe das vor kurzem gehört, die meisten, man baut ein Haus, man kriegt ein Kind, dann schafft man sich noch einen Hund an und dann kommt die Scheidung, dann hält einen nichts mehr zusammen. In 14,8 Jahren muss man das Kind eher kriegen. Was sagt jetzt die Schrift aber zur gelingenden Beziehung? Grundsätzlich haben wir, und das wissen wir, ein Mann und eine Frau als Paar fürs ganze Leben. Und was ist jetzt für diese Beziehung wichtig, damit die gelingt? Wenn wir wieder reinschauen, in 1 Vers 27, da steht, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Die werden im gleichen Atemzug erwähnt, Mann und Frau. Die sind genau gleichwertig, die sind beide Mensch, sie sind beide von der Erde, sie haben beide den Atem des Lebens von Gott eingehaucht. Die sind genau gleichwertig. Wenn wir noch den zweiten Bericht hier noch weiterlesen, der es uns dann genauer beschreibt, wie Gott das gemacht hat, in Kapitel 2, Vers 20. Da haben wir jetzt den Mensch, der allen Tieren den Namen gibt. Und dann heißt es, aber für Adam fand Gott keine Hilfe ihm entsprechend. Alle waren zu zweit, nur der Mensch noch nicht. Adam war noch allein. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Ich möchte hier mal eine interessante Sache euch erzählen, die haben vielleicht manche noch nicht gehört. Es ist nämlich so, manche Menschen glauben, oder manche Christen und auch manche jüdischen Gelehrten glauben an dieser Stelle, und ich kann euch jetzt weder beweisen, dass es stimmt, noch dass es nicht stimmt, dass der Adam am Anfang aus Vers 27 ein androgynes Wesen war. Also sprich, da war Mann und Frau, aber nicht in der Form von einem gendeformierten Zwitter, der irgendwie komisch beides ist und doch nicht beides, sondern dass er in perfekter Form irgendwie alles in sich vereint hat, die weibliche und die männliche Seite. Und dass die Einsamkeit das Problem war. Die müssen dann aber übersetzen, als Mann und Frau schuf er ihn, den Menschen. Das ist da anscheinend nicht ganz klar. Da gehen öfter mal die Meinungen auseinander. Und dann ist es interessant, dass das Wort Rippe, das hat uns der Luther eingebrockt, weil dieses Wort heißt ja eigentlich Seite. Man könnte auch sagen, Gott hat eine Seite des Mannes genommen und daraus die Frau gemacht. Dadurch würde zumindest der ergänzende Charakter der Frau zum Mann, dass die zusammen so richtig perfekt eins sind, betont werden nochmal. Und wie unterschiedlich man ist, weil Frauen und Männer sind so anders, sind wirklich wie zwei Seiten einer Medaille oft. Aber wie dem auch sei, was trotzdem genau gleich ist, ob man das so denkt oder nicht, die sind genau gleichwertig. Das ist Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, vom Mann ist sie genommen. Der Mann Ish und die Frau Isha. Das ist genau gleich. Da gibt es nichts vor Gott, dass die unterschiedlich viel wert sind. Und wenn wir unsere Welt anschauen, mal wird das eine, mal wird das andere Geschlecht ausgebeutet. Der eine reißt einen Witz über Männer, der andere über Frauen. Man würdigt das nicht, was das andere Geschlecht leistet, schon in der Ehe vielleicht nicht. Einfach nicht genug Annahme und Wertschätzung, wenig Respekt davor. Man denkt immer, wir Männer sind schon besser oder wir Frauen, wir haben es eigentlich drauf, lassen wir die Männer in ihrem Unglauben. Und irgendwann kommt es immer mehr zu Frust und zu Ärger, zu Gegenangriffen. Aber wisst ihr, was im Universum eigentlich ist? Dieser Adam hat niemand anderen als diese Frau. Das Universum hat niemand anderen für ihn. Da kann er im Universum suchen, wie er möchte. Er hat niemand anderen. Und umgekehrt hat die Frau keinen anderen. Man hat nur diesen einen. Auf den sollte man dann doch mehr aufschauen. Vielleicht kommen daher viele Probleme, weil man den Grundsatz der Schrift vernachlässigt, dass Mann und Frau unterschiedlich sind, und trotzdem gleichwertig. Und das sagt der Text ja auch, die Unterschiedlichkeit, dass es klare Rollen gibt. Wir wollen ja gern das klassische Rollenverständnis auflösen in unserer Gesellschaft, das ist die Gender-Theorie. Aber die Schrift sagt, der Mann hat die Verantwortung und er muss sich auch kümmern, die Frau zu versorgen. Weil er ist der, der ihr den Namen gibt. Er gibt allen Tieren den Namen, er ist verantwortlich, er ist auch für die Frau verantwortlich. Nicht umsonst heißen zum Schluss die Frauen mit Nachnamen so wie der Mann, weil der Mann sagt, ich kümmere mich um dich und nicht umgekehrt. Und die Frau, die hat ja eine Rolle der Unterordnung, sie ist ja nicht die, die Verantwortung trägt, und eine der Hilfe und der Ergänzung. Sie ist das, was dem Mann fehlt, dass er das ganz schaffen kann. Nur zusammen geht es wirklich zu meistern. Und falls es dir schwerfällt, das mit dem einer ordnet sich unter und der andere hat die Verantwortung und dann sind sie trotzdem gleichwertig. Da musst du jetzt Johannes 17 aufschlagen. Weil Gott, der Vater, hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Und als Jesus betet am Ende seines Lebens schon, da sagt er: Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, in 17 Vers 4. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Aber wer von uns würde jetzt sagen, Jesus ist weniger wert als der Vater? Das würde keiner. Die sind gleichwertig. Wir sind beide Gott. Wir beten beide an. Und trotzdem hat der Sohn dem Vater hat das Werk ausgeführt, was er tun sollte für den Vater. Hat sich untergeordnet. Es funktioniert, dass man gleichwertig ist und trotzdem andere Rollen einfach hat in dem Ganzen. Und Gott und Jesus werden angebetet. Ich glaube, Mann und Frau dürfen sich gegenseitig wertschätzen. Das sagt die Schrift. Weitere wichtige Punkte, die wir jetzt nicht weiter ausbreiten, hätten wir in 1 Vers 28, dass Gott ihnen eine gemeinsame Aufgabe gibt, was für eine gelingende Beziehung immer von Vorteil ist, eine gemeinsame Aufgabe zu haben, hier Familie gründen, die Erde füllen und die Erde gemeinsam zu verwalten. Und in 2 Vers 24 noch, dass die Frau auf jeden Fall für den Mann wichtiger sein muss als die Eltern, deswegen verlässt er sie auch. Das sind noch grundlegende Beziehungstipps von vor dem Sündenfall, die immer noch funktionieren. Wenn wir das alles anschauen, merken wir schon, dass einiges verloren gegangen ist. Aber wir wollen das einfach zurückgewinnen als Christen, weil wir das Wissen haben, dass wir dem anderen Geschlecht eine tiefe Wertschätzung ausdrücken und überhaupt empfinden. Und dass wir ein klares Rollenverständnis haben, dafür können wir auch so dankbar sein, dass gibt uns doch Sicherheit, wie wir Beziehungen führen dürfen. Gelingende Beziehungen. Und für gelingende Beziehungen fehlt dann noch ein Punkt. Und da haben wir jetzt noch drittens ein wertvolles Leben. Das finden wir auch hier. Ein wertvolles Leben. Ein Leben ohne Wert und ohne Sinn macht sehr unzufrieden. In Ungarn haben sie ein KZ gehabt, die Nazis. Und da hat man sich gedacht, wir könnten noch mal testen, ob der Mensch wirklich Sinn im Leben braucht. Und dann mussten wir einfach einen Erdhaufen am einen Tag in die eine Ecke schaufeln, am nächsten Tag wieder in die andere Ecke, den ganzen Tag. Und nach über 20 Tagen ging das immer los, dass sich alle Leute in dieser Gruppe umgebracht haben. Es kam immer. Der Mensch braucht den Sinn, sinngebende Arbeit. Ohne Sinn bringt sich der Mensch um. Ich glaube, dass manche Menschen Süchten verfallen oder sich insgesamt gehen lassen in unserer Gesellschaft, liegt vielleicht auch dran, weil man den Sinn nicht mehr sieht und da seinen Wert überhaupt nicht weiß in dem Ganzen. Aber was ist jetzt unsere Bestimmung, das, wofür wir leben? Vielleicht ist es im Persönlichen schon verschieden, also mit Sicherheit, sonst würden wir alle das Gleiche tun. Aber im Allgemeinen muss es was geben, das für alle gleich ist. Und das finden wir nämlich hier. Also wir müssen doch jetzt Gottes Aufträge erfüllen, weil wir als verantwortliche Wesen geschaffen wurden. Wir müssen mal Antwort geben vor Gott. Und hier ist es so. Hier, Kapitel 2. Kapitel 2, Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Da war schon der Gedanke drin, man ist verantwortlich. Man ist verantwortlich, wie man mit der Erde umgeht, aber man ist auch verantwortlich hier, ob man Gott gehorcht oder nicht. Und wenn nicht, gibt es auch Konsequenzen. Und wenn man gehorcht, gibt es auch Konsequenzen. Dann geht das Leben nämlich endlos weiter. Das steht nur nicht so da. Verantwortung. Jesus selber, Matthäus 12, Vers 36, sagt, er sagt uns, dass die Menschen für jedes unnütze Wort Rechenschaft abgeben werden müssen im Gericht. Und wenn er schon von jedem Wort spricht, wie viel mehr für jede Tat? Fürs ganze Leben verantwortlich. Antwort geben vor dem Schöpfer, was wir gemacht haben. Und jetzt ist die Frage, was ist dieser grundsätzliche Auftrag, den wir Menschen haben, den wir brauchen, damit unser Leben echten Sinn hat? Und den finden wir hier. Wir lesen nochmal diesen Kapitel 1, Vers 26, weil das grundlegend ist für das Leben. Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Der Mensch ist ein Herrscher für diese Erde. Wir haben schon durchgegangen, wie sehr wir für diese Erde gemacht haben. Wir sind Adam, wir gehören hierher. Aber nicht nur, dass wir hierher gehören, sondern wir sind sogar als Herrscher über diese Erde bestellt und über alles, was darauf lebt. Niemand, kein Engel, kein Unterirdischer, kein Überirdischer, nichts ist besser als wir für diese Erde, um sie zu verwalten. Wir passen perfekt dahin. Und jetzt ist ja das Zweite, was hier auftaucht, dass wir in Gottes Bild geschaffen sind. Also bei uns ist das ein bisschen abhängig von Begabung, oder? Also wenn ich mir den Sonnenuntergang anschaue, dann ein Bild davon male, damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, wie dieser Sonnenuntergang gestern Abend ausgesehen hat. Und meine Frau macht das Gleiche, dann ist besser, ihr schaut ihr Bild an als meines. Da kriegt ihr bessere Vorstellung. Und genauso ist es hier auch. Früher hat man Götzenbilder gehauen oder Königsstatuen aufgestellt, um den Leuten eine Vorstellung zu geben, wer über sie regiert und wer angebetet wird. Das Bild ist immer dazu da, eine Vorstellung zu vermitteln für das, was eigentlich ist. Und genauso sind da wir ein Bild für Gott auf dieser Erde. Wir sind dazu da, dass die Tiere, diese Erde, die Engel, alle eine Vorstellung bekommen, wie Gott regiert, wie Gott ist, wie er zu dieser Schöpfung steht. Das ist unsere Verantwortung. Und daraus folgen viele Sachen, dass uns die Schöpfung nicht egal ist, weil Gott ist diese Schöpfung nicht egal. Dass uns unser Körper nicht egal ist, was wir da alles drauf tun oder reintun. Dass uns die Tiere nicht egal sind, das gehört alles dazu. Dass unser Herz letztendlich genauso blutet wie das Herz Gottes, wenn wir die Erde anschauen und sehen, wie kaputt alles ist. Gott ist es niemals egal. Aber noch mehr blutet unser Herz jetzt, weil es mit dem Herzen Gottes schlägt, dass die Menschen das verloren haben. Die erfüllenden Perspektiven, die gelingenden Beziehungen und ein wertvolles Leben, das haben die Menschen verloren. Und das trifft uns am meisten und am meisten trifft es Gott. Und es ist nicht einfach so, sondern weil wir Gott verloren haben. Und die Frage ist, wie können wir die Menschen zurückgewinnen, dass sie das wieder haben? Und unser Auftrag ist auch schon die Lösung. Der Auftrag ist eine Vorstellung von Gott geben, im Bilde Gottes sein. Und dazu gehören zwei Sachen. Wir müssen davon reden und wir müssen auch so leben. Weil überall sind die strafenden Götter. Alle haben immer Angst, dass Gott sie auf ewig verdammt und irgendwann kommt es so resigniert, naja, so jemand wie ich kommt halt eh in die Hölle. So habe ich es oft bei den Kollegen. Und immer muss ich ihnen sagen, ja, das ist so bei allen Religionen, weil du tust dein Leben lang dich abmühen und am Ende kommt die Tür und entweder kommst du in den Himmel oder du stürzt ab. Aber Jesus ist schon die Tür. Da kommt man am Anfang rein und dann geht man nur noch den Weg bis zum Himmel voller Freude und Dankbarkeit. Das ist ein Riesenunterschied. Aber das ist den Leuten unbekannt, weil sie Gott nicht mehr kennen. Und wenn wir das den Leuten sagen, dieses Evangelium, die beste Botschaft, dann ist es ja was, wo wir so leben müssen. Weil das hilft es zu verstehen. Und das macht das Reden glaubwürdig. Ich glaube, uns muss genauso um die Menschen gehen, wie Jesus um die Menschen geht. Er als Schöpfer weiß es noch mehr, wie traurig er ist, dass so viele Menschen ohne ihn leben, ohne ihn gut sein wollen und ohne ihn irgendwie diese Tür durchschreiten wollen. Ohne ihn auch versuchen, diese Welt irgendwie zu retten, irgendwie das Klima zu retten oder so. Aber Jesus war weder politischer Aktivist, noch war er irgendwo im Klimaschutz tätig, weil es ging ihm um Menschen. Das war für ihn das absolut Wichtigste. Und das ist das, was er sich so für uns wünscht, dass es uns um die Menschen geht in unserem Leben. Weil die sind wirklich wertvoll, dann haben wir ein wertvolles Leben. Weil die ewige Seele eines Menschen, die hat ewig Bestand, die hat echten Wert. Dann hat das Leben Wert, wenn es darum geht. Und wenn wir Jesus kennengelernt haben und Jesus in uns lebt und sein Bild in unserem Leben ausgeprägt wird, dann gehört sicherlich auch dazu, dass uns diese Schöpfung leid tut und dass wir nicht gedankenlos einkaufen, gedankenlos konsumieren. Da müssen wir uns auch selber als Christen Gedanken machen mal. Was esse ich? Wie viel esse ich? Was kaufe ich alles ein? Wie viel kaufe ich ein? Welche Beziehung habe ich zu meinem Besitz? Wie viel konsumiere ich? Warum konsumiere ich? Da kann ich viel nachdenken als Christ, ob ich das überhaupt widerspiegel, das Bild Gottes. Wie steht Gott zu dieser Schöpfung? Aber das wünsche ich uns, dass die Menschen das bei uns entdecken können, was die Werte Gottes sind. Nämlich, dass er die Menschen so sehr liebt, sogar dass er sich selbst hingibt und dass Gott diese Schöpfung liebt, die er so perfekt im Ursprung gestaltet hat. Und das haben wir alles geschenkt bekommen. Erfüllende Perspektiven. Wir sind Erdwesen und wir sind Lebewesen. Gelingende Beziehungen. Wir sind Mann und Frau. Und er hat uns in seinem Bild geschaffen. Wir dürfen diese Erde verwalten und von ihm reden und sein Bild ausleben. Amen.